Ich habe euch heute wieder einen Text aus unserer Predigtreihe in Lichtensee mitgebracht, wo wir uns, wie viele vielleicht wissen, eher durch das zweite Mosebuch mittlerweile kämpfen. Und da war ich mit 2. Mose 8 dran, wo es um die Plagen 2 bis 4 geht. Und wir wollen den Text lesen. 2. Mose 8. Und der Herr sprach zu Mose: Sage zu Aaron, strecke deine Hand und deinen Stab aus über die Nilarme, über die Kanäle und Sümpfe und lass Frösche über das Land Ägypten kommen. Und Aaron streckte seine Hand über die Wasser in Ägypten. Und die Frösche kamen herauf und bedeckten das Land Ägypten. Und die Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten und ließen Frösche über das Land Ägypten kommen. Da rief der Pharao Mose und Aaron und sprach: Bitte den Herrn, dass er die Frösche von mir nimmt und von meinem Volk. So will ich das Volk ziehen lassen, damit es dem Herrn Opfer darbringen kann. Und Mose sprach zum Pharao: Du sollst die Ehre haben zu bestimmen, auf wann ich für dich, für deine Knechte und für dein Volk erbitten soll, dass die Frösche von dir und deinen Häusern vertrieben werden und nur im Nil bleiben. Er sprach: Auf morgen. Da sprach Mose: Wie du gesagt hast, damit du erfährst, dass niemand ist wie der Herr, unser Gott. So sollen die Frösche von dir und von deinen Häusern, von deinen Knechten und von deinem Volk genommen werden, nur im Nil sollen sie bleiben. So gingen Mose und Aaron vom Pharao weg, und Mose schrie zum Herrn wegen der Frösche, die er dem Pharao auferlegt hatte. Und der Herr handelte nach dem Wort Moses, und die Frösche starben in den Häusern, in den Höfen und auf dem Feld. Und sie häuften sie zusammen, hier einen Haufen und dort einen Haufen, und das Land stank davon. Als aber der Pharao sah, dass er Luft bekommen hatte, verstockte er sein Herz und hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hatte. Da sprach der Herr zu Mose: Sage zu Aaron, strecke deinen Stab aus und schlage den Staub auf der Erde, dass er zu Mücken werde im ganzen Land Ägypten. Und sie handelten genauso. Und Aaron streckte seine Hand aus mit seinem Stab und schlug in dem Staub auf der Erde. Und die Mücken kamen über die Erde, über die Menschen und über das Vieh. Der ganze Staub der Erde wurde zu Mücken im ganzen Land Ägypten. Die Zauberer aber versuchten mit ihren Zauberkünsten auch Mücken hervorzubringen. Aber sie konnten es nicht. Und die Mücken kamen über die Menschen und das Vieh. Da sprachen die Zauberer zum Pharao: Das ist der Finger Gottes. Aber das Herz des Pharao war verstockt, so dass er nicht auf sie hörte, wie der Herr es gesagt hatte. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dich morgen früh auf und tritt zum Pharao. Siehe, er wird ans Wasser gehen. Und spricht zu ihm: So spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Denn wenn du mein Volk nicht ziehen lässt, siehe, so will ich über dich und über deine Knechte und über dein Volk und über deine Häuser Hundsfliegen kommen lassen, dass die Häuser der Ägypter und das Feld, auf dem sie sind, voller Hundsfliegen werden sollen. Und ich will an demselben Tag etwas Besonderes tun mit dem Land Gosen, wo mein Volk wohnt, so dass dort keine Hundsfliegen sein sollen, damit du erkennst, dass ich der Herr inmitten des Landes bin. So will ich ein Zeichen der Erlösung setzen zwischen meinem und deinem Volk. Morgen soll das Zeichen geschehen. Und der Herr handelte so. Und eine Menge Hundsfliegen kam in das Haus des Pharao und in die Häuser seiner Knechte, ja, über das ganze Land Ägypten. Und das Land wurde von den Hundsfliegen verseucht. Da rief der Pharao Mose und Aaron zu sich und sprach: Geht hin, opfert eurem Gott in diesem Land. Mose sprach: Das schickt sich nicht, dass wir so etwas tun, denn wir würden dem Herrn, unserem Gott, opfern, was den Ägyptern ein Gräuel ist. Siehe, wenn wir dann vor den Augen der Ägypter opferten, was ihnen ein Gräuel ist, würden sie uns nicht steinigen? 3 Tagesreisen weit wollen wir in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen, so wie er es uns befehlen wird. Da sprach der Pharao: Ich will euch ziehen lassen, damit ihr dem Herrn, eurem Gott, in der Wüste Opfer darbringt. Aber zieht ja nicht weiter. Bittet für mich. Mose aber erwiderte: Siehe, ich gehe hinaus von dir und will den Herrn bitten, dass die Hundsfliegen morgen vom Pharao, von seinen Knechten und von seinem Volk genommen werden. Nur möge der Pharao uns nicht mehr täuschen, indem er das Volk doch nicht ziehen lässt, damit es dem Herrn Opfer darbringt. Und Mose ging hinaus vom Pharao und betete zum Herrn. Und der Herr handelte nach dem Gebet Moses und er ließ die Hundsfliegen vom Pharao, von seinen Knechten und von seinem Volk weichen, sodass nicht eine übrig blieb. Aber der Pharao verstockte sein Herz auch dieses Mal und ließ das Volk nicht ziehen. Ich will heute nicht auf jede Plage einzeln eingehen, die wir jetzt so gelesen haben, da ich mich tatsächlich anfangs sehr schwer getan habe mit diesem Text. Ich habe den ja so zugeordnet bekommen. Ich habe dann später nochmal ein paar andere Mittel bekommen, wo ich das dann halt mit der darauffolgenden Predigt gemacht habe. Das können wir ja vielleicht das nächste Mal behandeln, also die Plagen einzeln. Heute möchte ich mich aber vielmehr einer Sache mit widmen, die man sehr gut mit dem Pharao und den Plagen bringen kann. Diese Sache, beziehungsweise dieses Thema, worum es gehen soll, ist unter vielen Christen ein heißes Eisen geworden. Denn hier scheiden sich oftmals sehr die Lager. Mir geht es um die Sache mit der Vorherbestimmung. Gerade hier in dieser Geschichte, mitten in den Plagen, denke ich, bietet es sich an, das Ganze mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Denn in selten einer so bekannten Geschichte des Alten Testaments kommt es so deutlich rüber, dass es eine Vorherbestimmung gibt. Und in selten einer solchen Geschichte gibt es auch so viele Missverständnisse oder Fragen. Und ich möchte heute versuchen, das Ganze mal etwas aufzudröseln. Das kann aber nur passieren, wenn Gott dazu Gnade schenkt. Deswegen wollen wir noch mal kurz die Hände falten und beten. Herr Jesus, zeig du uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Ich möchte gern im Vornherein eine Festlegung machen, die unbedingt nötig ist, um mit diesem Thema überhaupt zu arbeiten. Gott lässt uns hier einen Blick in sein Handeln werfen. Und es ist ein gewaltiges Handeln. Es ist so gewaltig, dass wir es aufgrund seiner Komplexität und der Göttlichkeit nicht mit unserer menschlichen Logik oder unserem menschlichen Verstand fassen können. Das ist Fakt. Wir werden also aus dieser Geschichte nicht rausgehen können und wissen dann genau, wie Gott tickt. Wer das meint, der hat einfach keine Ahnung, vor wem er steht. Gott wird also nicht berechenbar, sondern bleibt der souveräne Gott, den wir aufgrund unserer Beschränktheit nicht durchblicken können. Kann man sich natürlich fragen, warum lässt Gott dann in sein Handeln reinblicken, wenn klar ist, dass wir es niemals durchblicken können? Die Antwort ist, weil es mit unserer Rettung zusammenhängt. Und da ist es unbedingt wichtig. Aber dazu später mehr. Vielleicht stellt sich dem einen oder anderen trotzdem auch die Frage, was ich denn genau mit Vorherbestimmung in dieser Geschichte meine. Ich denke, sie wird am Pharao eben ganz deutlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mich schon ziemlich häufig gefragt, wie das mit der Verstockung funktionieren soll. Wir finden in allen Plagen die Verstockung des Pharaos vor. Und dann ist es teilweise vom Pharao selber, so wie wir es jetzt bei unseren Plagen gehört haben. Und teilweise ist es Gott, der den Pharao verstockt. Das kommt dann in den darauffolgenden Plagen. Und zu Recht stellt sich die Frage, ob der Pharao überhaupt eine Chance hatte. Oder ob es nicht von vornherein feststeht, oder eben halt vorherbestimmt ist, was passieren wird. Immerhin sagt Gott zum Mose in ein Kapitel vorher, 2. Mose 7, Vers 2 und 3, du sollst alles reden, was ich dir gebieten werde, und dein Bruder Aaron soll es dem Pharao sagen, dass er die Kinder Israels aus seinem Land ziehen lassen soll. Und jetzt kommt's, aber ich will das Herz des Pharao verhärten, damit ich meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich werden lasse. Ich weiß nicht, wie es euch bei solchen Aussagen Gottes geht, aber gerade an der Stelle hatte ich immer ein bisschen so meine Bauchschmerzen. Soll das etwa ein Gott der Liebe sein, der Pharaos Herz verhärtet? Ist das nicht irgendwie ein bisschen ungerecht von Gott dem Pharao gegenüber? Ist bei Gott Ungerechtigkeit? Da Darf man als Christ solche Fragen überhaupt stellen? Ich denke, uns ist bewusst, wie die Antwort lautet. Natürlich ist es nicht ungerecht von Gott. Denn Gott kann ja gar nicht ungerecht sein. Und trotzdem lasse ich den Finger drin in dieser Wunde. Ich denke, wir müssen diese Frage stellen und für uns klären. Denn wenn wir sie uns nicht stellen oder klären, dann stellen diese Frage unsere nichtgläubigen Mitmenschen. Und dann stehen wir auf jeden Fall da und beginnen uns dann zu fragen, ob da nicht was dran ist mit dieser Ungerechtigkeit Gottes. Denn eine Antwort darauf haben wir ja nicht. So ging das mal zumindest. Wie hängt das denn zusammen mit dem Gott, der nicht will, dass ein Mensch verloren geht? So wie wir in 1. Timotheus 2, Vers 4 lesen. Und gleichzeitig aber hier das Herz des Pharao verhärtet. Eine im ersten Moment sehr schwere Frage. Und wer meint, er sei sicherlich der Erste, der das fragt, den muss ich gründlich enttäuschen. Schon die Menschen zu der Zeit des Apostels Paulus haben sich diese Frage gestellt. Und deshalb wollen wir in Gottes Wort reinschauen, was Gott selbst in Römer 9 dazu zu sagen hat. Ich lese Römer 9, die Verse 14 bis 24. Da schreibt Paulus, was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So erbarmt er sich nun, über wen er will, und verstockt, wen er will. Nun wirst du mich fragen, warum tadelt er dann noch? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, o Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Als solche hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Was sagt Gott hier? Er sagt, Mensch, wer bist du denn? Gott stellt erst einmal deutlich klar, in welcher Stellung der Mensch sich befindet. Er ist der Schöpfer und wir sind seine Geschöpfe. Auf dieser Ebene argumentiert Paulus also und benutzt dabei das Bild mit dem Ton und dem Töpfer. Und so kann er sagen, hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus derselben Masse, das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? So soll der diskussionswütige Mensch hier also erkennen, dass Gott über ihm steht und dass er nicht selbst über sich verfügen kann, wie ihm beliebt, sondern dass es eben einen Schöpfer gibt, der über ihn verfügt. Das steht nun im ganzen Gegensatz zu unserem heutigen Verständnis vom freien Menschen, wie es uns nun auch von allen Seiten verkündet und eingetrichtert wird. Hier steht der Mensch nicht in freier Selbstbestimmung, sondern Gott, der Schöpfer, verfügt über ihn. Und die Bibel warnt deshalb den Menschen, also das Geschöpf, davor, kritisch seinem Schöpfer gegenüberzutreten. In Jesaja 45 steht, wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert, eine Scherbe unter irdischen Scherben. Spricht wohl der Ton zu seinem Töpfer, was machst du? Oder dein Werk, du hast keine Hände? So spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Schöpfer. Wollt ihr mich zur Rede stellen wegen meiner Söhne? Und wollt ihr mir Befehl geben wegen des Werks meiner Hände? Wir sehen also, wie der Schöpfer hier den Menschen in seine von ihm gegebene Stellung weist. Unter Gott. Unter Gott. Und Gott fordert sein Recht als Schöpfer. Und so sehr wir Menschen uns auch bemühen, unser angebliches Selbstbestimmungsrecht Gott gegenüber zu sichern, so geht es doch nicht anders. Wir sind und bleiben Geschöpfe, über die ein Schöpfer verfügt. Das ist also das Erste, was uns klar werden muss. Wir stehen unter ihm. Das Zweite, was uns klar werden muss, ist, dass Gott Macht über uns hat. Das Bild vom Ton und Töpfer kam jetzt schon öfter vor und Gott benutzt es tatsächlich im Alten Testament an mehreren Stellen. Und so lesen wir weiter in Jeremia 18, Abvers 1. Jeremia 18, Abvers 1. Das Wort, das an Jeremia von Seiten des Herrn erging, lautet folgendermaßen: Mach dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab. Dort will ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab. Und siehe, da fertigte er gerade ein Werkstück auf der Scheibe an. Aber das Gefäß, das er aus Ton machte, missling dem Töpfer unter seinen Händen. Da fing er von Neuem an und machte daraus ein anderes Gefäß, wie es in den Augen des Töpfers richtig war. Da erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen: Kann ich mit euch nicht genauso umgehen wie dieser Töpfer, du Haus Israel? Spricht der Herr: Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Einmal rede ich über ein Volk oder ein Königreich, dass ich es ausrotten will, verderben und zugrunde richten will. Wenn aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit umkehrt, dann reut mich auch das Unheil, das ich über sie zu bringen gedachte. Und ein anderes Mal rede ich über ein Volk oder Königreich, dass ich es bauen und pflanzen will. Wenn es aber das tut, was böse ist in meinen Augen und auf meine Stimme nicht hört, so reut mich auch das Gute, das ich mir vorgenommen hatte, ihnen zu tun. Ja, Gott hat Macht über uns. Wir können jetzt natürlich schnell mit unserem logischen Denken dazu kommen, zu meinen: Nun gut, dann ist es ja egal, wie ich mich verhalte, denn es ist ja eh alles von Gott vorherbestimmt. Aber wenn wir diese Stelle von Jeremia mal genauer betrachten, so soll sie hier nicht das Augenmerk darauf legen, dass Gott über alles verfügt, auch wenn das völlig richtig ist. Hier wird deutlich, dass Gott über alles verfügt, aber darauf kommt es hier in dem Text nicht an. Nein, das Bild von Ton und Töpfer soll hier ganz klar ein Ruf zur Umkehr sein. Ein Ruf zur Umkehr. Gott sagt, er hat Macht über seine Geschöpfe, sie zu richten und zu zerstören. Ihr könnt mich nicht hindern, über euch Gericht zu verüben. Und wenn nun ein Volk diese Gerichtsbotschaft hört, so will er die Menschen doch anreizen, umzukehren, Ehrfurcht vor seiner Macht und Souveränität zu haben. Und wenn sie dann tatsächlich umkehren, dann hat Gott gesagt, dann vergisst er seine Gerichtsbotschaft. Dann vergisst er, was er seinem Volk Böses antun wollte. Wir kennen alle das Beispiel aus der Bibel, nämlich die Geschichte von Jona in Ninive. Gott kündigte Gericht an und das Volk in Ninive kehrte um und tat Buße, sodass Jona sich dann bei Gott beschwerte und Gott dem Jona erstmal beibringen musste, was er hier in Jeremia sagt, nämlich, dass ihm diese Umkehr der Leute von seinem Gericht gereut. Aber wir sehen eben auch, dass es andersrum sein kann. Und das sehen wir eben bei unseren Plagen in Ägypten. Mose und Aaron gehen zu Pharao und Gott sagt zu ihm: Lass mein Volk ziehen, dass es mir in der Wüste opfern kann. Gott kündigt hier kein Gericht an, sondern sagt einfach dem Pharao, was er machen soll, damit es ihm nicht schlecht geht. Aber der Pharao tut, was böse ist. Er widerstrebt Gottes Forderung. Und so reut Gott auch das Gute, was er sich vorgenommen hatte, zu tun. Und Pharao kommt in Gottes Gericht. So sehen wir hier also zusammengefasst zwei wichtige Dinge. Gott hat die Macht, Gericht zu üben, und bietet mit seiner Ankündigung von Gericht immer einen Weg zur Umkehr. Und das Zweite ist, Gott ist barmherzig. Wenn ein Mensch oder ein Volk umkehrt, Gott ist barmherzig, wenn ein Mensch oder ein Volk umkehrt, denn er hat keine Freude daran, Menschen zu verderben. Hesekiel 18, Vers 23 sagt: Habe ich etwa Gefallen am Tod des Gottlosen? Spricht der Herr. nicht vielmehr daran, dass er von seinem Wegen umkehre und lebe? Sieht doch ganz danach aus, als ob es am Menschen läge, ob er Gnade vor Gott bekäme oder nicht. Kehrt er um, so gereut Gott das Böse, was er ihm gerechterweise antun wollte. Kehrt er nicht um, so muss Gott Gericht üben. So als läge es doch in der freien Entscheidung des Menschen, wenn er sich bekehrt, dass Gott dann eben aufgrund der menschlichen Initiative das Gericht aufspare und seinen Plan ändere, dass er sich des Unheils, das er zu tun gedachte, gereuen lasse. Passt dann aber irgendwie mit unseren Plagen nicht zusammen, wenn dann später steht und der Herr verstockte das Herz. Oder was haben wir in Römer 9, Vers 16 gelesen? So liegt es aber nicht an jemandes Wollen oder Laufen. Und hier kommen wir mit unserem menschlichen Verstand und unserer menschlichen Logik ans Ende. Denn es bleibt ein Geheimnis, wie genau Gottes Wirken und das menschliche Wirken miteinander arbeiten oder wie sie einander zugeordnet sind. Eins aber muss immer klar sein. Gott ist der Schöpfer und steht immer über dem Menschen. Er ist allmächtig und weiß alle Dinge, auch das, was noch zukünftig kommt. Und deshalb ist er auch niemals überrascht, also Gott ist niemals überrascht, wenn ein Mensch sich anders entscheidet. Wenn Gott einen Menschen erschafft, dann weiß er, was aus einem Menschen werden wird. Und so lesen wir im 2. Mose 3, also noch weit vor unserem Text, lange noch vor den Plagen, Folgendes. 2. Mose 3, Vers 19 und 20. Aber ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird und auch nicht durch eine starke Hand. Aber ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit allen meinen Wundertaten, die ich in seiner Mitte tun will. Danach wird er euch ziehen lassen. Gott wusste es längst, bevor Mose zu ihm gegangen war. Und später sagte er ja, wie schon vorgelesen in Kapitel 7, dass er das Herz des Pharao verstocken würde. Und so ist das Wort des Herrn zum Pharao, so wie in Römer 9, Vers 17 zu lesen ist, eben dazu habe ich dich, also dem Pharao, aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Und trotzdem lesen wir in unseren Plagen, der Pharao verhärtete sein Herz. Und später dann ab der 6. Plage, der Herr verhärtete das Herz des Pharao. Wer war es denn jetzt? Wir merken, dass wir wieder mit unserer Logik in einer Sackgasse stehen. Eins aber steht uns klar vor Augen. Gott hat bei sich entschieden, ob er den betreffenden Menschen retten wird oder nicht. Und so kann die Schrift sagen, dass Gott alles zu seinem Zweck macht. Und wenn es der Gottlose ist an dem Tag, da er alles Böse freitun kann, Gott macht alles zu seinem Zweck. An dieser Stelle kommen wir uns fragen, wenn das wahr ist, dass Gott alles weiß und wenn er wusste, dass der Pharao sein Herz verstocken wird, dann wusste er doch auch, dass Adam am Anfang der Weltgeschichte in den Apfel beißen würde und somit die Sünde in die Welt bringen würde. Hat Gott den Sündenfall zugelassen? Ja, hat er ihn vielleicht sogar vorherbestimmt? Und wenn ja, warum? Er musste doch wissen, was für Leid bis heute auf die Menschen zukommen würde. Wenn wirklich alles so von Gott vorherbestimmt war, und damit schauen wir jetzt in einen sehr tiefen Abgrund, dann wäre Gott doch, wie ein französischer Philosoph mal sagte, der Teufel. Das soll ein guter Gott, ein Gott der Liebe sein, der alles Böse und Verkehrte, alles damit verbundene Leid, was in die Welt kommen würde, wusste und vorherbestimmte? Ich denke, wir sollten uns hüten davor zu sagen, dass uns solche Fragen als bekehrte und wiedergeborene Christen niemals in den Sinn kommen würden. Wenn bei uns ein lieber Mensch stirbt oder wir vielleicht von einem gesundheitlichen Leiden nicht loskommen oder auch von einer bestimmten Sünde nicht wegkommen? Stellen wir uns da nicht auch solche Fragen? Gott, wie kannst du sowas zulassen? Liebst du mich denn nicht? Sollten nicht alle Dinge zu unserem Besten geschehen? Davon merke ich nichts. Gott, in Wirklichkeit bist du ein grausamer Gott. So in etwa oder vielleicht sogar auch schlimmere Gedanken können einem da schon mal gern mal kommen. Ja, auch wir Christen schauen oft genug in den eben angesprochenen tiefen Abgrund. War es also Gott, der diese Dinge vorherbestimmt hat? Nein. Nein, denn hier endet unser Einblick in Gottes Handeln. Hier stehen wir am Ende unseres Verstehens dieser göttlichen Sachen. Und so bleibt uns hier nichts anderes übrig, als erst einmal zu akzeptieren, dass die Dinge für unser Denken so widersprüchlich sind. Der Abgrund, in den wir schauen und von dem ich sprach, ist unsere Logik, vermischt mit unserem Stolz und unserer Ich-Bezogenheit. Ich sage es nochmal, der Abgrund, in den wir schauen, ist unsere Logik und dies vermischt mit unserem Stolz und unserer Ich-Bezogenheit. Wie kommt man aber dazu zu sagen, dass Gott dies Leid und das Böse der Welt nicht zu verantworten hat? Dazu müssen wir vorerst ein zweites akzeptieren, nämlich, dass bei aller Verfügungsgewalt Gottes über den Menschen das, was der Mensch in seinem irdischen Leben tut, für Gott bedeutungsvoll ist. Mit anderen Worten, was wir auch immer tun, hat Folgen bzw. hat Konsequenzen. Schauen wir jetzt also zu dem, durch den das Unheil, also die Sünde, in die Welt gekommen ist. Zu Adam. Er aß von der Frucht der Erkenntnis. Auf welches Geheiß aß er von der Frucht? Auf Gottes Geheiß? Nein, sondern der Teufel redete dem Menschen diese Lüge ein. Und er aß von der Frucht und beging damit die erste Sünde. Und das hatte Folgen. Er, der in gewisser Weise ein Stellvertreter für uns alle wurde, weil wir von ihm abstammen, beging eine Sünde, weil er es wollte, auf Geheiß des Satans hin. Wir hätten es alle so getan. Und wenn wir ehrlich sind, tun wir es auch alle bis heute. So sehr wir also damals wie heute gewillt sind zu fragen, wie konnte Gott das zulassen, so sehr war es auch die willentliche Entscheidung Adams, Gottes Gebot zu übertreten. Und so ist es auch unsere willentliche Entscheidung, Gottes Gebot zu übertreten. Wir tun Sünde, weil wir Sünder sind. Es ist damit also nicht Gottes Verantwortung, sondern unsere Verantwortung. Und deswegen auch der berechtigte Zorn Gottes über uns böse Menschen, über die er immer noch Verfügungsgewalt hat, dürfen wir nicht vergessen. Es war der Aberglaube an die Lüge, der Adam und Eva dazu brachte, die Frucht zu essen und damit ein Schlag ins Angesicht des guten und gnädigen Gottes, der den beiden doch alles gegeben hatte. Alles, das heißt ein sinnfreies Leben ohne Leid, durch Hunger, Durst oder Verfolgung in einer Welt, die nicht durch Vergänglichkeit gekennzeichnet war. Wir sehen die Folgen, die dieses Handeln Adams und Evas hatte, und somit griff hier Gottes Recht, das er ihnen im Vornherein gesagt hatte. An dem Tage, da du davon isst, wirst du des Todes sterben. Ja, und das trat ein in diesem Moment. Und mit diesem Moment kam alles Leid und aller Schmerz in die Welt, unter dem alles Leben auf der Erde zu knabbeln hat. War Gott dafür verantwortlich? Nein, denn er hatte ja alles geschenkt. Es war Adam. Mit dem Tod kam das in die Welt, was der Mensch, das heißt auch wir alle, durch die Sünde verdient hat. Schmerz, Leid, Verfolgung und dergleichen mehr. Das, ihr Lieben, ist die Situation. Das ist nicht Adams Situation, sondern das ist auch unsere Situation. Wollen wir uns da wirklich anmaßen zu sagen, ja, muss Gott denn nicht den Pharao retten, weil er doch ein Gott der Liebe ist? Muss Gott das? Wisst ihr, was Gott muss? Er, der gerecht ist und nichts mit der Sünde gemein haben kann, muss alles, was mit der Sünde zu tun hat, also uns und den Pharao, verdammen und wegraffen. Wir haben hier den Schlüssel zu der Antwort auf diese Frage. Gott ist, wenn er Leute aufgrund ihrer Sünde und Boshaftigkeit in die Verdammnis laufen lässt, gerecht. Er muss ja seinen Zorn ausgießen über die Sünde. Und da wir alle allzumal Sünder sind, haben wir auch nichts anderes verdient als den ewigen Tod und die ewige Verdammnis. Wir haben nichts anderes verdient als Zorn und Ungnade. Das ist also das, was uns von Rechts wegen her zukommt. Und an der Stelle müssen wir erkennen, dass Gott unumfänglich gerecht ist. Er muss und er will sein Recht uns gegenüber durchsetzen. Und hier haben wir jetzt eigentlich die eigentlich menschlich gesehen unlogische Sache. Hier lesen wir nun in Römer 9, Vers 22, derhalben, da Gott wollte Zorn erzeigen und kundtun seine Macht, hat er mit großer Geduld getragen, die Gefäße des Zorns, die dazu gerichtet sind zur Verdammnis, auf dass er kundtäte den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er bereitet hat zur Herrlichkeit. Wisst ihr, Gott hatte von Anfang an vor Augen, dass wir Menschen verlorene Sünder sind und durch unsere Sünde eigentlich der ewigen Verdammnis angehören. Und es entspricht voll und ganz seiner Gerechtigkeit. Gott tut dabei nichts Verkehrtes, wenn er den Menschen dem ewigen Tod preisgibt. Und jetzt lesen wir in diesem Vers, dass Gott mit großer Geduld eben diese Gefäße des Zorns, wie er sagt, trägt. Gott sieht das Schicksal der Menschen, wie sie nicht anders können, als zu sündigen. Wir sehen das ja schon beim Bundesschluss am Sinai, als das Volk direkt nach diesem Bundesschluss ein goldenes Kalb anbetet und damit den Bund brach. Wir können ja nicht anders. Wir sind nicht Sünder, weil wir ja diese oder jene Sünde tun, sondern wir sündigen, weil wir eben von Grund auf Sünder sind. Und so sieht Gott all das Verderben, was mal nach seinem Recht über alle Menschen kommen muss. Er sieht das Verderben, was er uns bringen muss und empfindet Mitleid. Ihn rührt das Erbarmen. Er fragt sich, soll das Ende der Menschen sein? Gott sieht uns Menschen, wie wir in unser Verderben rennen. Er sieht, wie wir einmal nach unserem Leben im ewigen Tod, in der ewigen Qual stehen und sagt, nein, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Ich will lieber angesichts meiner Gerechtigkeit deutlich machen, dass ich ein gnädiger Gott sein kann und sein will. Und so sucht er aus der ganzen verlorenen Masse einige Menschen heraus, um an ihnen genau das zu zeigen. Gott ist nicht im Mindesten dazu verpflichtet. Es gibt kein Gesetz, welches Gott dazu zwingt, so zu handeln. Und somit stehen wir hier vor der ebenso unbegreiflichen Tatsache, dass Gott schon vor der Grundlegung der Welt, als er von vornherein sieht, dass die Menschen verloren geht, sich ein kleines Völkchen auswählt, welches er aus der Masse erretten will. Gott ist dabei völlig frei, dies zu tun. Und so sagt er zu Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Gott scheint dabei willkürlich vorzugehen und es kommt uns vielleicht an der Stelle wieder etwas ungerecht vor. Warum wird der eine errettet und der andere nicht? Bedenken wir aber, von Rechts wegen her hat keiner Erbarmung und Gnade verdient. Und so ist es eigentlich umso bedeutsamer, dass Gott sich überhaupt entschließt, einige Menschen zu retten. Wenn man bedenkt, dass Gott gerecht ist und sein Recht gegen jedermann durchsetzen muss, fragt man sich dann natürlich zu Recht, wie will Gott das bitte anstellen? Er kann doch nicht die Menschen, die er sich aus Gnaden erwählt, einfach mal außer Acht lassen. Nein, auch über sie muss der Zorn über die Sünde hinwegfegen. Und hier hat sich Gott einen Weg ausgedacht. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott sandte seinen Sohn, damit er ihn als einzigen würdigen Vertreter eines Menschen, wie er denn vor Gott sein sollte, zu dem größten Sünder machen kann, damit er unsere Schuld tragen kann. Gott lädt Jesus, seinem Sohn, alle Schuld dieser Welt auf, lädt ihm alle Gottlosigkeit auf und wendet sein Gesicht ab von ihm. Jesus erlebt in den Stunden am Kreuz und den Tagen im Grab alle ewige Gottesferne, damit er eben das trage, was wir nach unseren Taten verdient hätten. Wir können wahrlich niemals begreifen, wie furchtbar und schrecklich diese Stunden und Tage für den Herrn Jesus gewesen sein müssen. Und doch tat Gott dies aus dem einzigen Grund. Die Schuld, die er dem aus Gnade auserwählten Menschen zurechnen müsste, legte er auf seinen Sohn, der am Kreuz dafür bezahlt, und rechnet sie dadurch uns nicht zu. Er sieht in uns nicht mehr den verdammungswürdigen Sünder, sondern seinen Sohn Jesus, das geschlachtete Lamm, als einzig würdiges Opfer. Was bleibt uns angesichts dieser Lage eigentlich anderes übrig, als den zu preisen, der für uns alles gab und das auch noch vollkommen unverdient? Wie könnten wir da überhaupt auf den Gedanken kommen, dass Gott beim Pharao ungerecht sein könnte? Ist er ja gar nicht. Der Vorwurf, der manchmal in unserem Herzen vielleicht auch nur heimlich und ungewollt hochkommt, der Vorwurf Gott gegenüber, dass das doch ungerecht sei, ist doch eigentlich genauso unlogisch und nicht nachvollziehbar wie die Tatsache, dass Gott sich überhaupt so einen schweren Weg ausdenkt, um uns zu retten. Wie kommt es nun aber, dass manche verloren gehen und manche errettet werden? Dazu muss man sagen, wir werden es niemals ganz verstehen oder herausfinden. Aber ich will es versuchen, kurz anzureißen. Wir sehen, es geht eigentlich um zwei Fragen. Wie geht es zu, also ist die erste Frage, wie geht es zu, dass ein Mensch gerettet wird? Und wie geht es zu, dass ein Mensch verloren geht? Zuerst zur Frage der Errettung. Wenn wir hier die Bibel befragen, so sehen wir, sie ist voll davon zu zeigen, wie und vor allem durch wen die Rettung geschieht. In Römer 9 lesen wir im Vers 16: So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes gnädigen Erbarmen. Oder 1. Korinther 15,10: Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Wir lesen außerdem in Epheser 2,8-10: Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln. Wir sehen also, dass wir zu unserer Errettung nichts beigetragen haben. Wir können weder den Weg durch das Gesetz gehen, da wir es eh nicht halten können, noch können wir unserer Errettung etwas aus Dankbarkeit hinzufügen oder gar meinen, irgendwie Gott irgendwas zurückgeben zu können. Dass ein Mensch zur Umkehr kommt, also gerettet wird, ist allein Gottes Werk. Er verändert sein Denken. Er schenkt eine heilige Unruhe, die wissen will, was sich hinter diesem inneren Frieden der wiedergeborenen Christen verbirgt. Er schenkt es, dass ein Mensch die Bibel zur Hand nimmt, darin liest und so langsam versteht, ja, dass er sich selber als Sünder erkennt und merkt, dass er einen Sünderheiland braucht. Ja, Jesus selber ist die Erfüllung des Gesetzes, die uns frei macht von all unserem Bringdruck Gott gegenüber. So macht es Gott also allein, dass er einen Menschen umkrempelt, ins Fragen bringt und später dann Umdenken schenkt und den Glauben, den man zur Errettung braucht. Er hat alles getan, als Jesus für uns am Kreuz hing. So hat er übrigens auch unsere Heiligung getan. Also alles das, was wir im christlichen Sprachraum unter Früchte verstehen, auch die hat er bereits getan. Und so wird er uns später im Himmel mal belohnen für unsere Treue und unseren Glauben, die er getan hat. Weil er uns grundlos und unverdient gnädig und barmherzig ist. Und das bis auf diese Sekunde. Und wie unverdient dies ist, sehen wir eben genau an unseren Plagen, am Volk Israel und am Pharao. Auch das Volk musste die ersten drei Plagen miterleben und etwas davon spüren, was es heißt, wenn man ein verdientes Gericht empfangen muss. Auch ein Pharao bleibt verstockt, damit wir erkennen, dass es nichts Selbstverständliches war, dass wir Gottes Gnade erkennen durften. Wir erinnern uns, es ist Gottes gutes Recht, uns zu verdammen. Und zu Mose sprach er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarmen will, über den erbarme ich mich. Es ist ein grundloses Erbarmen, ein unterschätztes, vergessenes Privileg. Wir haben kein Recht darauf. Wir bekommen es aus reinster Gnade. So weit lässt Gott uns in seine Handlung hineinschauen, damit wir eben verstehen, wie genau diese Sache mit der Errettung zugeht. Er schenkt Glauben, der auch die Gewissheit bringt. Wir haben die Erlösung in der Zusage Gottes. Das heißt, für sein Heil ist der Mensch in rein gar nichts verantwortlich. Zur Verantwortung zieht Gott vielmehr den Ungläubigen. Beim Christen fragt er nicht, hast du dich denn auch gründlich bekehrt? Stattdessen fragt er den Nichtchristen, was hast du getan? Und dann muss der Nichtchrist Antwort geben und kann es nicht. Er muss sagen, ich habe dein Gnadenangebot abgelehnt. Ich habe gewusst, dass ich ein Sünder bin und ich wollte in dieser Sünde verharren. Ich wollte sie tun. Ich wollte bis zuletzt mein eigener Herr sein und ich wollte diesen Jesus nicht. Das sagt der Nichtchrist, wenn Gott ihn fragt. Ist das Gottes Werk? Ist Gott etwa dran schuld, dass ein Mensch so redet? Nein. In Johannes 3, ab Vers 19 steht, das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Und dieser Vers steht im Übrigen kurz nach Johannes 3, Vers 16, den man vorhin gelesen hat. Und wir sehen, Jesus sagt ganz klar, dass Gott nicht daran schuld ist, wenn Menschen verloren gehen. Paul Humburg schreibt dazu, die Welt, in der die Finsternis seit dem Sündenfall durch die Schuld der Menschen sich auswirkt, ist von Gott geliebt mit ewiger Liebe. Er hat als seine Gnadengabe in die Finsternis das Licht gesandt. Damit kam freilich die Scheidung in die Welt, die Scheidung zwischen Licht und Finsternis. Ehe Gottes Licht leuchtete, war alles dunkel. Die Menschen wussten nicht einmal, was gut und böse war. Als Gott seine Wahrheit offenbarte durch sein Gesetz und durch seinen Sohn, da kam das Licht in die Finsternis. Da brach auch in der Menschheit die gewaltige Kluft auf, dass die einen selig werden und die anderen verloren gehen. Aber, jetzt kommt's, aber so wahr die Sonne nicht scheint, damit es Schatten gibt, sondern dass es hell werde, so kann Jesus sagen, dass Gott seinen Sohn nicht gesandt hat in die Welt, dass er sie richte, sondern dass die Welt durch ihn selig werde. Wenn die Sonne scheint, so gibt es allerdings Schatten, dadurch nämlich, dass sich Körper der Sonne entgegenstellen und ihr Licht nicht durchdringen lassen. Soweit Paul Humburg. Soweit also Gott in Jesus als das Licht der Welt in diese Welt scheint und seine Auserwählten allein durch Gnade durchträgt und alles in ihn bewirkt, um zu zeigen, dass er ein gnädiger Gott ist. So trägt er eben auch mit großer Geduld die anderen, die Gottlosen, die unter seinem Zorn stehen. Er lässt sie leben und er lässt es zu, dass sie entsprechend ihrem Glauben oder ihrem Nichtglauben leben, auf dass er sie zu seinem Zweck mache. Ja, die Ungläubigen, sie lügen sich durch ihr Leben, heiraten, scheiden sich, lassen sich wieder heiraten und meinen doch ganz außerordentliche Menschen zu sein. Von ihnen heißt es, dass Gott sie verstockt hat. Er betäubt sie. Gott betäubt sie, weil sie das Licht des Evangeliums nicht sehen und verstehen wollen. Und damit gibt er ihnen, was sie verdienen. So erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt, wen er will. Wir verstehen freilich nicht, warum Gott nicht alle Menschen rettet, und es wäre auch sinnlos, darüber nachzugrübeln, weil es bleibt Spekulation. Aber Gott zeigt uns mit dieser Aussage, dass es nicht selbstverständlich ist, dass er uns rettet. Dass es nicht seine Pflicht ist oder gar, dass wir einen Anspruch auf Errettung hätten. Vielmehr sollen wir hier lernen, ihn zu fürchten, diesen Gott, der über seine Geschöpfe verfügt, und sollen lieber unsere Zuflucht suchen in seinem grundlosen Erbarmen, welches er uns zeigt in seinem Wort, in den Verheißungen seines Evangeliums. Wie ist das jetzt aber mit der Verstockung des Pharao? Hätte ihm Gott denn nicht gnädig sein können? Pharao hätte sich und seinem Volk doch so viel Leid ersparen können. Vielleicht fragt sich der ein oder andere das. Vielleicht fragt man aber auch viel frommer, wieso hatte Gott mit so einem Menschen wie mir Erbarmen, aber nicht mit dem Pharao? So verständlich diese Frage auch ist, so sehr zweifelt sie aber trotzdem an Gottes Gerechtigkeit. Wir müssen nämlich bedenken, dass der Pharao sehr wohl sehr viel Gnade erfahren hatte von Gott. Gott zeigte ihm durch Mose und Aaron, dass er mächtig ist. Viel mächtiger als seine hofeigenen Zauberer. Und das waren keine Huhu-Simsalabim-Leute. Das waren Okkultisten. Gott ließ dem Pharao 5-mal den Weg zur Umkehr offen. In den ersten 5 Plagen. Aber der Pharao weigerte sich, der Stimme des Herrn zu gehorchen. Und verstockte hier in unseren Plagen eben bis zur 5. Plage sein Herz selbst. Bis Gottes Geduld zu Ende war und Gott anfing, das Herz des Pharao selbst zu verstocken. Und hier ist das Interessante. Als Gott das erste Mal Pharaos Herz in der 6. Plage verstockt, dann steht dann der Vers, den Paulus in Römer 9 zitiert, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündet werde auf der ganzen Erde. Hier eben lässt Gott das Schlechte und Böse des Pharaos gewähren, damit er daraus später etwas überaus Gutes machen kann. Nämlich, um uns und dem Volk Israel zu zeigen, dass er ein gnädiger Gott ist. Wenn man das so bedenkt, könnte einem Angst und Bange werden. Könnte es dann denn sein, dass auch ich verstockt bin? Was ist, wenn ich durch die eine Lieblingssünde oder dieser einen schlechten Eigenschaft oder diesem einen Ereignis, was mal passiert ist, wenn ich von dem Zeug einfach nicht loskomme, dass ich dann schlussendlich so verstockt werde, dass Gottes Geduld mit mir ein Ende haben könnte? Was ist, wenn es für mich einmal ein zu spät gibt? Für diejenigen, denen das wirklich ein Anliegen ist und denen das auch das Herz schwer macht, möchte ich jetzt zum Schluss ein Trostwort sprechen. Alle, die durch so eine Geschichte nämlich einen Schreck bekommen haben über ihren Zustand, über die schreibt Gott in Hebräer 3, Vers 15, heute, wenn ihr seine Stimme rufen hört, so verstocket eure Herzen nicht. Warum kann das denn funktionieren, dass wir unser Herz nicht verstocken können? Weil er uns ruft. Weil er uns Gnade schenkt und weil wir uns ihm allein anvertrauen dürfen und ihm all unser Tun, Denken und Sein überlassen sollen. Weg von unserer Ich-Sucht, weg von unserer Selbstliebe und Selbstgerechtigkeit und hin zu dem Mann am Kreuz mit der Dornenkrone. Gott sagt in Jeremia 29, 13, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Und so werden einmal freilich leider Leute in der Hölle sitzen. Aber keiner von denen wird einmal sagen können, ich hätte ja zu Gott gewollt, aber leider war ich nicht auserwählt. Sie werden alle auf ewig verdammt sein, weil sie die Dunkelheit mehr liebten und aus ihrem eigenen Willensentschluss den Weg wählten, der in den Tod führt. Wiederum werden aber viele einmal im Himmel sein und Gott möge es schenken, dass alle, die das hören, unter den Leuten sind, Sie wissen, dass sie es eben nicht aus sich selbst erkannt hatten. Sie glauben nicht, weil sie sich für Erwählte halten, sondern weil Gott es ihnen offenbart hat, dass sie verlorene Sünder sind, für die Christus kam, um sie zu erretten. Einem jeden schenkt Gott, solange er lebt, Gnadenzeit. Er allein weiß, wie derjenige sich entscheiden wird. Und wir dürfen jederzeit für jeden beten, denn Gott vermag das Unmögliche möglich zu machen. Ja, selbst den Paulus hat er aus seiner elenden Verstocktheit herausgeholt und mal so völlig umgekrempelt. Man soll bloß mal einen Christen fragen, der in der Zeit der Verfolgung durch Paulus das erlebt hat, und ihn fragen, ob er denkt, dass der Paulus verstockt ist. Der hätte mit Sicherheit ja gesagt. Aber Gott hat selbst den Paulus rausgeholt. Und so dürfen wir uns von Herzen freuen, weil uns der Herr Jesus herausgeholt hat, und dürfen uns bei allem Zweifel an dieser Zusage festhalten, dass er treu und gerecht ist, beides zusammen, und uns unsere Sünden vergibt nach seiner großen Barmherzigkeit. Und so wollen wir gleich nach dem Gebet dies bekannte Lied singen von Philipp Friedrich Hiller. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat sich selbst mit sich versühnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Wo kam dies her? Warum geschieht's? Erbarmung ist und weiter nichts. Erbarmung ist und weiter nichts. Herr Jesus, hab vielen Dank dafür, dass du dich in deinem Wort so offenbar machst und dass wir sehen dürfen, wie du bist, dass du gnädig, barmherzig, aber gleichzeitig gerecht bist. Danke, dass du uns herausrufst aus unserem Verlorensein und dass du es bist, der wollen und gleichzeitig auch vollbringen schenkt. Ach Herr, wie oft sind wir es leid zu hören, dass du alles machen musst, und wie oft wollen wir selber vor dir bestehen. Wie oft sind wir diese dunklen Schatten in deinem Licht. Und so können wir dich wirklich nur bitten, dass du uns errettest und uns tröstest und dass noch viele zum lebendigen, wiedergeborenen Glauben an dich finden. Sei bitte mit allen, die uns an der Stelle einfallen, wo es äußerlich vielleicht danach aussieht, als wären sie verstockt, und bring du sie zum Glauben. Und so halte auch du uns fest in deiner starken Hand, du lieber und guter Herr. Amen.